geschätzte Damen und Herren, wir fahren weiter mit der Beratung. Ich begrüße hier noch den Landratspräsident vom Kanton Glarus, den Matthias Zopfi, mit der Ratsleitung und dem Ratssekretär und dem Ratsschreiber, genau. Da habe ich gerade wieder studieren, wie es heisst. Es war definitiv nicht der Gicko, der Verspätung ausgemacht hat. Sie haben eine Panne im Auto. Ich bin froh, dass Sie wohlbehalten hier zu Auto Fachhaus sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine spannende Diskussion dafür miterleben dürfen. Wir waren in der Beratung noch zum Bericht und Antrag an Landrat zum Vorentscheid zur Konzessionsvergabe am Altbach. Wir hatten noch Diskussion gehabt, bevor wir zu den Anträgen kommen. Gibt es da noch weitere Wortmeldungen? Ja, Landrat Vinzenz Arnold.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn wir mitraten, gesagt hat, die SVP ist für die Energiewende und für die Wasserkraftnutzung am Altbach. Aber eins kann sie nicht verstehen, die 250'000, die Vorfinanzierung, die wir jetzt hier und heute im Landrat bestimmen. Wir wollen doch kein Prioritäts stellen und Land doch die, die jetzt hier am Objekt schon mitschaffen, da und die Wirtschaftlichkeit und alles prüfen, lassen wir doch die hier weitermachen. Wie wir auch gesagt haben, es ist ein sehr hochgeschätztes Ziel. Und mir hat einfach das Gefühl, auch mit dem, wenn der Altbach, also wenn der Käf und da abgelaufen ist, lassen wir doch das, wenn es dann nicht kommt, lassen wir doch das an der nächsten Generation sein. Und dient doch das, das Wasser fließt immer noch unter. Es ist einfach ein Krux, dass man nicht ganz Wasser nutzen kann. Und wegen der Wirtschaftlichkeit und da, und die, wenn man es von vornherein schon fast gesehen hat, die 11 Monate, ist es fast nicht machbar. Und das können wir nicht mit Steuergeldern und da noch finanzieren. Lassen wir die Wirtschaft sein. Danke.
Ja, Landrat Bernhard Epp hat das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir noch ein persönliches Votum zu diesem Geschäft. Auch aus meiner Sicht ist es von zentraler Bedeutung, der Altbach-Mecklenstrasse zu nutzen und die Energie dort können zu erzeugen. Deshalb stehe ich persönlich hinter dem Vorschlag vom Regierungsrat. Trotzdem äußere ich einmal mehr Bedenken von der Gesamtenergiestrategie und damit zum Schutz und Nutzungs Konzept erneuerbare Energie Schnee. Aus heutiger Sicht stellt sich für mich die Frage, ob der Schnee wirklich der richtige Weg war. Denn wir stehen vor der Situation, dass wir eigentlich ausschließlich nur gewisse Gewässer können nutzen können, die für Schnee ausgeschieden sind. Durch die Bevölkerung ist während dem Abstimmungskampf zugesichert worden, dass das Gewässer wirklich zu Zweck genutzt werden kann. Der Altbach ist so ein Gewässer. Trotz dem Schnee kann aber jedoch das nicht vollumfänglich zur Erziehung genutzt werden. Deshalb frage ich mich, ob die Ziele vom Schnee wirklich erreicht werden können. Aus meiner Sicht hätten die nutzbaren Gewässer vor der Abstimmung besser begutachtet werden müssen und die Kapazität der ausgeschütteten Gewässer wirklich vollumfänglich nachher können auszuschöpfen. Oder wäre ein anderer Ansatz vielleicht möglich gewesen, wo man vielleicht andere Gewässer hätte können nutzen. Ich weiss, man kann in dieser Situation nicht viel ändern, die Entscheidungen sind gefallen, aber es ist immer wieder gut, wenn man solche Entscheidungen auch hinterfragt. Im Weiteren gebe ich erneut zu bedenken, ob der Kanton in Anbetracht von seiner Fachkenntnis wirklich der geeignete Energieproduzent ist oder soll auftreten. Mir ist bewusst, dass grundsätzlich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit fachkundigen Energieunternehmen verfolgt soll werden. Trotzdem frage ich mich, ob die privaten Investoren wirklich in einer Minderheitsbeteiligung sich da mit dem Kanton einlehnt. Demzufolge ist das Ziel und der Grundsatz definieren und die Tatsache, ob das wirklich eine Erfolgsgeschichte werden kann. Vor allem im heutigen, hart umkämpften Strommarkt ist es wichtig, dass wir Energieproduzenten haben, die auch in dem tätig sind. Deshalb bin ich nicht ganz so sicher, ob es die Investition von 250'000 Franken, die wir jetzt heute im Antrag 4 entscheiden, ob das wirklich lohnenswert ist, die zu sprechen, wer sich so viele in diesem Raum eigentlich erhofft. Ich empfehle darum, dass man eigentlich die 200, also den Antrag 4 ablehnt, so wie es eigentlich die Baukommission schon abgelehnt hat. Und jetzt, als man auch eine richtige Vision gesehen hat, was jetzt überhaupt abläuft in diesem Jahr, möchte ich eigentlich vom Baudirektor noch einmal genau wissen, wie der Terminplan könnte vonstatten gehen. Weil ich denke, gerade wenn wir die 250'000 Franken sprechen, müssen wir doch auch wissen, ob das überhaupt möglich ist oder ob wir dann wirklich die 250'000 Franken in den Sand setzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Landrat Rodiz Gracke, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Es ist tatsächlich auch ein bisschen ein Abwägen von der Feier oder der Gegend. Man sieht ja auch, dass es gewisse Risiken da drin hat. Ich persönlich bei der Feier, dass wir heute die 250'000 Franken da sprechen darf. Alles andere mit Konzessionsvergabe, Beteiligung vom Kanton, das ist ja nachher noch in einer anderen Debatte, wird das noch beurteilt und darüber abgestimmt. Sagen Sie mir jetzt, die letzten Projekte, die wir bewilligt haben, hat man da nicht an Risiken getragen. Also ich denke, das Restaurant Andermatt, ich denke, Kantonsbahnhof, wo gestern Abend die Vorstellung war, was da alles abgeht draussen. Oder wenn ich denke an das Spital, ja, vielleicht kommt da etwas günstiger, dann können wir da vielleicht da etwas Aktien kaufen für das neue Werk. Überall sind doch da Risiken drin. Und jeder Unternehmer und sie selber, die in ihren Betrieben sind, sind Alltag, stellen sich auch irgendwelche Risiken dar, wenn man gewisse Vorinvestitionen machen muss. Für mich gibt es andere Fragen nachher in der nächsten Debatte. Wie viel soll sich der Kanton beteiligen? Wir reden ja, dass da rund 500'000, 400'000, 500'000 Franken Wasserzinsen jährlich zurückkommen. Wenn ich aber denke, wenn sich der Kanton wette, mit 50% oder 51% Beteiligung mit 17 Millionen, wir gehört haben, würde einsteigen. Wenn die eine Eigenkapitalverzinsung wollen, daraus rausnehmen, das müsste ja noch der Zweck sein. Von 4% ist eine Kopfrechnung, gibt 680'000, die da dann müssten zurückfließen, nebst den Wasserzinsen. Das ist etwas anderes. Oder bei 5% 850'000. Und da ist noch die Frage, wie der Kanton sich an dem soll beteiligen. Aber das Projekt, um das voranzutreiben und das abzuklären, das denke ich, das ist wichtig, dass sie die 250'000 Franken haben. Und ich bin eigentlich schon gespannt, wenn der Tempomat bei den Verwaltungen rausgenommen wird und dann schnell auf das Gas gedrückt wird, dass man das innerhalb von 11 Monaten durchbringt. Das könnte dann vielleicht auch noch Präjudiz geben für andere, wenn sie irgendeine schon mit einem Antrag oder mit einem Projekt bei den Verwaltungen fordern. Aus dem Grund bin ich hinterfiert, dass wir die 250'000 Franken da dort bewilligen. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Gebe ich das Wort noch einmal dem Baudirektor Roger Nager.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, danke noch einmal für die Voten, auch nach dem Kaffee. Ich nehme den Pink noch gerne noch einmal auf. Ich glaube, ganz wichtig scheint mir noch die gesamte Energiestrategie. Man hört ja immer, die ist nicht erreicht oder das wird schwierig. Wir haben ja eigentlich festgelegt, dass man von 2006 bis 2020 einen Zubau von Wasserkraft im Rahmen von 10% anstrebt. Das ist ein Ziel, das ist in einer Strategie so vorgegeben. Da reden wir von 100 Gigawattstunden. Aktuell, das sehen Sie auch im Bericht, sind wir ohne Altbach bei 81,5 Gigawattstunden. Also das heisst, wir sind auf einem guten Weg, wir sind jetzt bei 8%. Im Wissen, dass zwei grössere Projekte, das ist der Bristenstollen von der SBB und das CKW-Projekt mit der Dammerhöchung in der Gästneralp aus wirtschaftlichen Gründen nicht haben können weiterverfolgt werden und nicht aus politischen Gründen. Das vielleicht zur Energiestrategie. Dann das NEE. Das NEE wird immer wieder ins Feld geführt. Das ist eigentlich ein Nebenschauplatz, ist aber ein wichtiges Instrument. Im SNEE hat man festgelegt, welche Gewässerstrecken sind nutzbar und welche werden nicht angetastet. Punkt. Man sagt da drinnen, man macht da keine Aussage über die Mengen. Man hat wohl das Potenzial erfasst vom Altbach, das unbestritten das grösste Potenzial darstellt, das noch genutzt werden im Kanton Uri. Aber das SNEE, das ist ein Produkt, das nebendran läuft und hat mit dem Entscheid direkt jetzt nichts zu tun. Beteiligungen habe ich gesagt, kann 51%, muss aber nicht. Also ich denke, der Kanton respektive der Regierungsrat wird sich gut überlegen, eine Risikoabwägung zu machen. Wir haben da dementsprechend unsere Finanzspezialisten, die im Übrigen auch in anderen Konstrukten Beteiligungen festgelegt haben und gesagt haben, das macht Sinn. Und wir werden dann im Konzessionsentscheid an Sie antreten, auch mit einem Beteiligungsvorschlag. Die Investition von diesen 250'000 Franken, ich tue das noch gerne noch einmal wiederholen, ist in meinen Augen ein Zeichen, das der Urner Landrat heute da kann gegenüber von möglichen Investoren setzen. Also man sagt, wir wollen, dass das weiterverfolgt wird, wir wollen, dass die kantonale Verwaltung, aber auch der Regierungsrat Gas gibt, dass wir das, was möglich ist, probieren umzusetzen, dass wir wirklich das Projekt bis Ende Jahr so weit parat haben, dass wir die Fortschrittsmeldung im Bereich von der KEF erreichen können. Der Terminplan, der gewünscht ist, der können Sie sich wahrscheinlich selber ausmalen. Es sind 11 Monate, die übrig bleiben und x Balken, die übereinander gelegt werden. Ich habe gesagt, es braucht das Konzessionsverfahren mit der Publikation von diesen 180 Tagen, um allenfalls auch Konkurrenzmöglichkeiten aufzutun. Und das andere ist nachher das Baubewilligungsverfahren, das parallel jetzt in Angriff genommen werden muss. Und dann schlussendlich der Konzessionsentscheid, wo Sie dann als Landrat im Gremium dann wieder werden fällen, machen wir das oder machen wir das nicht. Das ist die Ausgangslage. Ich plädiere nach wie vor dafür, lieber den Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Nutzen wir die Chance, zeigen wir, dass wir das schaffen. Und ich bin überzeugt, mit diesen Leuten und auch mit dieser gemeinsamen Stossrichtung, die jetzt auf verschiedenen Ebenen, sei es politisch, aber auch wirtschaftlich mit Unternehmen aus dem Kanton Uri, die interessiert sind, etwas umzusetzen, werden wir das hoffentlich erreichen. Besten Dank.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wollten wir zu den Anträgen gehen. Wir haben 5 Anträge. Wir haben den Baukommissionsantrag, der bei Antrag 4 anders lautet. Ich würde vorschlagen, dass wir alle Anträge einzeln abstimmen und würde mit dem ersten Antrag anfangen. Der erste Antrag ist gestützt auf Artikel 2b Gewässernutzungsverordnung, wird im Sinn von einem Vorentscheid zur Konzessionsvergabe am Altbach zugunsten von einer Nutzung abschöpfen, unterhalb von der Bach beeinflussten Trinkwasserquellen bis zum Gebiet Spätach entschieden. Wenn Sie dem Antrag zustimmen wollen, dann sind Sie das mit der Plus-Taste, dagegen die Minus-Taste, Enthaltung, Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 58 Ja-Stimmen keiner Enthaltung keiner Gegenstimme oder einer Enthaltung dem Antrag zugestimmt. Kommen wir zum Antrag 2. Eine Nutzung vom Altbach zwischen den Gebieten Bodenberg und Schopfen wird nicht weiterverfolgt. Wer der Antrag befürwortet, hat das mit der Plus-Taste, dagegen Minus, Enthaltung, Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 56 Ja, 0 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen dem Antrag zugestimmt. Kommen wir zum Antrag 3. Die Erteilung von einer Konzession am Altbach wird unter Berücksichtigung von dem Vorentscheid im Grundsatz nach für Vorhaben in Aussicht gestellt, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Gesuche unterliegen in der weiteren Behandlung der Bestimmungen von Artikel 2 Gewässernutzungsverordnung. Wer dem Antrag zustimmen will, das mit der Plus-Taste anzeigen, dagegen die Minus-Taste, Enthaltung 0-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 56 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen dem Antrag zugestimmt. Wir kommen zum Antrag 4, wo der Antrag der Regierung lautet, für die Planung des Kraftwerks am Altbach bis und mit vollständig und Konzessionszug einschließlich UVB erste Stufe wird ein Kredit von 250'000 Franken bewilligt. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die Mittel für Vorleistungen Dritter entsprechend der Beteiligungsquote vom Kanton gegen entsprechende Kosten- und Berechtigungsnachweis und unter Vorbehalt von einem allfälligen Konkurrenzentscheid zu sichern. Diese Mittel sind ins Budget vom Jahr 2019 aufzunehmen. Der Kommissionsantrag ist, die 250'000 Franken nicht zu bewilligen. Ich stelle die zwei Anträge gegeneinander. Also wenn sie für einen Regierungsratsantrag sind, Plus-Taste. Wenn sie für einen Kommissionsantrag sind, Minus-Taste, Enthaltung, Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 37 Ja-Stimmen, also 37 Stimmen für einen Regierungsratsantrag und 21 Stimmen für einen Kommissionsantrag und einer Enthaltung haben sie den Regierungsratsantrag bewilligt. Wir kommen zum fünften Antrag, das Postulat Daniel Fuhrer Erschfeld zu Wasserkraft Altbach mit Blick auf das Machbare wird als materiell erledigt am Protokoll abgeschrieben. Wenn Sie den Antrag befürworten, dann wollen Sie das mit der Plus-Taste, dagegen Minus-Taste, Enthaltung 0-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 58 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und einer Enthaltung das Postulat abgeschrieben. Wir kommen zum Traktandum 5, zur schriftlichen jährlichen Berichterstattung der Kommissionen. Wir haben dort interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission vom Konkordat der Zentralschweizer BVG und Stiftungsaufsicht. Ich darf das Wort geben, Landrat Hugo Forte.
Herr Präsident.
Ja, genau. Wir haben noch einen Ausstand. Celine Huber geht in den Ausstand.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Marco Roewelen und ich haben im letzten Jahr zwei Sitzungen der IGPK, ist ein schwieriges Wort, ZBSA teilgenommen. Gemäss dem Konkordat über Zentralschweizer BVG und Stiftungsaufsicht sind wir zuständig im Rahmen der Oberaufsicht der Vollzug vom Konkordat zu prüfen, um die jährlich am Landrat darüber Bericht zu erstatten. Geschäftsbericht von der ZBSA sowie der Bericht von der IGPK liegt Ihnen ja vor. Im Rahmen der Brieftätigkeit haben wir feststellen, dass alle Organe von der ZBSA bestellt sind und ihre Aufgaben wahrnehmen. Der Konkordatsrat erfüllt die im gemäß Artikel 6 der Konkordats übertragenen Aufgaben. Das Budget kann festgestellt werden, dass das Budget im Rahmen der von den Kantonen zur Verfügung gestellten Globalkredit liegt und somit in der laufenden Mehrjahresplanung. Die Rechnung schließt mit einem Ertragsüberschuss von 151'991 ab. Budgetiert sind 66'000 Gewinn gewesen. Der Personalaufwand liegt mit 171'140 unter dem Budget. Da können es nächste Jahr ein bisschen mehr kosten, gell? Der Geschäftsführer in Pension geht und eine neue Person angestellt wird. Und das kostet ja, wie Sie alle wissen, ein bisschen Geld. Der Revisionsbericht von der Finanzkontrolle vom Kanton Zug liegt vor und hat keine Beanstandungen gegeben. Schlussendlich haben wir aber auch den Betrieb von der Geschäftsleitung sowie die Organisation von der ZBSA unter die Lupe genommen. Auch diesbezüglich ist aus unserer Sicht nicht zu beanstanden. Die Organisation mit dem Konkordatsrat, Geschäftsleitung, IBGK und die Revisionsstelle haben sich somit bestens bewährt. In Bezug auf den Leistungsauftrag von der ZBSA ist zunehmend festzuhalten, dass weder Beschwerden gegen Verfehlungen von der ZBSA wegen formeller oder materieller Mängel gerichtlich gutgeheissen worden sind, noch Aufsichtsbeschwerden gegen die Organisation hängen sind. In dem Sinn beantragen wir Ihnen, geschätzte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte, den Bericht zur Kenntnis nehmen. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Bericht? Das ist nicht der Fall. Dann liegt ein Antrag vor, der Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Wir stimmen darüber ab. Wenn Sie den Bericht zur Kenntnis nehmen, dann Sie das mit der Plus-Taste, wenn nicht Minus-Taste und Null Enthaltung. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 57 Ja-Stimmen den Bericht zur Kenntnis genommen. Wir gehen zu den parlamentarischen Vorstössen. Als erstes Motion Alois Arnold 65, Birgle zu Standesinitiative gegen das neue EU-Waffenrecht. Ich gebe dem Motionär Alois Arnold das Wort.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Antwort vom Regierungsrat, Motion nicht erheblich zu erklären, überrascht mich nicht. Auf nationaler Ebene kämpfen gleichzeitig zwei ehemalige Gürner Sicherheitsdirektoren gegen das EU-Waffenrecht. Die Regierungsräte aus Schweiz und Nidwalden geben dem neuen Waffenrecht eine klare Absage. Sie nehmen wie folgt Stellung. Das neue EU-Waffenrecht sei in der Schweiz nicht umsetzbar und soll nicht übernommen werden, teilen Sie an Ihrer Stellung genommen Bundesbern mit. Dass mit der Verschärfung des EU-Waffenrechts Kriminalität und der Terror bekämpft werden kann, an das glaubt niemand. Kriminelle kommen immer auf eine Art und Weise zu einer Waffe. Sie brauchen dann keinen Waffenschein. Wenn sie keine Waffen überkommen, nehmen sie ein Auto oder einen Lastwagen und fahren zu offene Menschenmenge los und täten und verletzen zu Menschen. Der Ürner Regierungsrat müsste eigentlich aus drei Gründen Nein sagen. Erstens, weil das neue Waffenrecht für Ürner keinen Sicherheitsvorteil bringt. Zweitens, weil es für eine Kantonüri nur mehr Aufwand und mehr Kosten bringt. Und drittens, weil im Kantonüri die Verwaltung nicht mehr aufgestockt, sondern dringend zurückgefahren werden. Für Jäger, Sammler und Sportschützen wäre neu. Bedingung ist, dass ihre Waffe regelmässig für sportliche Schiessen genutzt wird. Ich nehme ein Beispiel, wenn ein Schütz während 25 Jahren aktiver Schütz ist und nach einer Pause einlebt von 4 Jahren, müsste er, wenn er den Skisport frisch will starten, müsste er nach EU-Recht als psychiatrischer Test sich unterziehen. Uri müsste doch auch als Zeichen setzen in Bern. Nehmen wir die Vorbilder Regierungsrat Schweiz und Nidwalden. Es ist mir in der Pause von einem prominenten Landrat gesagt worden, er wäre schon dafür für das, er sei vollkommen meiner Meinung, aber ich sei zu spät. Ich habe ihm die erklärt, als ich vor 7,5 Monaten, dass eigentlich das schon eingereicht wurde, Heik, und dann durch dir jetzt gekommen sei, ich wäre schon zur richtigen Zeit gewesen mit dem. Aber der Sicherheitsdirektor hat das lange umgedreht. Ich mache den Antrag, dass man meine Motion aus erheblich erklärt wird daher.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Landrat Markus Zurfloh.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die FDP-Fraktion hat sich anlässlich für die Fraktionssitzung vom 22. Jänner über die Motion Alois Arner 65 zur Standesinitiative gegen das neue EU-Waffenrecht unterhalten. Der Vorstoss hat zu wenig Diskussionen geführt. Er wird von der FDP-Fraktion aber nicht unterstützt. Der Landrat Alois Arnold fordert in seiner Motion, dass die Schweiz das neue Waffenrecht von der EU nicht übernehmen soll. Diese Forderung ist unmissverständlich. Die Botschaft vom Bundesrat zu diesem Geschäft wird aber erst Anfang März von diesem Jahr verabschiedet. In welche Richtung dass sie zielen dort, das kann anhand der Vernehmlassungsfassung ungefähr abgeschätzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt aber bereits eine solch brisant formulierte Standesinitiative auf Bern schicken, erscheint uns eher als ungeschickt. Zumindest müsste dann schon bekannt sein, wie der Bundesrat das neue EU-Waffenrecht definitiv umsetzen will. In weiterer Folge werden sich ja nur der National- und Ständerat damit befassen und erst dann haben wir eigentlich die endgültige Fassung. Sehr entscheidend bei der Umsetzung von dem EU-Waffenrecht in der Schweiz muss es sein, dass auf die schweizerischen Eigenheiten wie zum Beispiel das aussendienstliche Schiesswesen Rücksicht genommen werden kann. Es dürfen nicht unsinnige bürokratische Hürden aufgestellt werden und es darf nicht sein, dass Sport- und Hobbyschützen, aber auch Waffensammler in eine halbkriminelle Ecke hineingedrängt werden, weil sie nie mit sogenannten verbotenen Waffen hantieren. Sollte die von der Eidgenössischen Rat verabschiedete Fassung vom schweizerischen Waffenrecht dann wirklich unbrauchbar sein, müssten die entsprechenden Verbände, wie sie das teilweise bereits angedroht haben, halt zum Mittel vom Referendum greifen. Dann hat das Schweizer Volk das letzte Wort. Die FDP-Fraktion zeigt sich von der Übernahme des neuen EU-Waffenrechts wenig begeistert. Es wird stark angezweifelt, ob der eigentliche Zweck, nämlich wirkungsvollere Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zu bekommen, auch nur annähernd erreicht werden kann. Auch ist zu befürchten, dass der bürokratische Aufwand einmal mehr zunehmen wird. In diesem Punkt ist durchaus eine gewisse Übereinstimmung mit dem Motionär feststellbar. Auch, dass das neue EU-Waffenrecht schwerlich mit der schweizerischen Waffentradition um drei Hut gebracht werden kann, angezweifelt werden. Hier wird, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, entscheidend sein, wie die von der Eidgenössischen Rat beschlossene Vorlage schlussendlich aussieht. Nichtsdestotrotz, die vorliegende Motion kann von der FDP-Fraktion nicht unterstützt werden, denn wenn das EU-Waffenrecht von der Schweiz nicht übernommen wird, hat das in letzter Konsequenz auch zur Beendigung von Schengen und Dublin-Abkommen führen. Es kann nicht in unserem Interesse sein, die Abkommen zum jetzigen Zeitpunkt bereits in Frage zu stellen. Ein Ausscheiden von der Schweiz hätte bezüglich ganz überschreitender Polizeizusammenarbeit und Terrorismusbekämpfung praktisch ausschließlich negative Auswirkungen. Wenn wir das, wir meinen nein. Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion will keinen Schnellschuss Richtung Bern starten, bevor klar ist, welche Fassung der Bundesrat und die Eidgenössische Rat verabschieden. Aus diesen Überlegungen heraus wird die FDP-Fraktion gegen die Überweisung der Motion Alois Arner 65 stimmen. Danke.
Weitere Wortmeldungen? Ja, Landrat Max Baume.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Einmal mehr muss die Schweiz von der EU, die Schweiz verpflichtet von der EU, Schengen-Abkommen zu übernehmen. Mit dem neuen EU-Waffenrecht muss die Schweiz das Waffengesetz geändert und angepasst werden. Vor einigen Jahren hat die Schweiz das Waffengesetz schon einmal angeändert an den Schengen, wo wir das Schengen-Waffengesetz bekommen haben. Und da haben wir müssen stark verschärfen. Zum Beispiel, wir haben keine Waffenkäufe mehr oder Verkäufe mehr ohne Meldeformular. Meldeformular müssen an den kantonalen Waffenbüro zugestellt werden. Waffen dürfen nur mehr gesichert in einem sicheren Panzer oder Waffenschrank aufbewahrt werden. Alle Waffen müssen einen Waffenschein haben. Und eigentlich, da mehr Waffen sind ja alle registriert. Eins ist aber ganz sicher, auch mit dem neuen Waffenrecht, EU-Waffenrecht und Anpassung kann der Schwarzmarkt nicht verhindert werden und nicht alle Mord und Selbstmord werden mit Waffen gemacht. Es werden unbescholtene Bürger, Jäger und Schützen mit weiteren Schikanen belastet. Unsere Freiheit, Tradition und Eigenständigkeit wird eingeschränkt, ja sogar verboten. Unsere Parlamentarier zu Bär oben setzen sich stark ein, dass wir eine abgeschwächte Version vom EU-Waffenrecht übernehmen werden. Darum setzen wir, geschätzte Damen und Herren, ein Zeichen im Kampf gegen das EU-Waffenrecht und überweisen die Motion. Ich danke.
Ja, Landrätin Claudia Schwaller.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Motion bezüglich dem EU-Waffenrecht hat anlässlich unserer Fraktionssitzung nicht wirklich viel zu diskutieren gehabt. Das wäre sicher anders gewesen, wenn der Gesetzesentwurf, den der Bundesrat erarbeitet hat und der jetzt bis zum 5. Januar von diesem Jahr in der Vernehmlassung war, so ausgefallen wäre, wie es in den ersten Meldungen geheissen hat. Der Inhalt ist nämlich anfänglich quer zur hiesigen Schützentradition gestanden. Bestimmungen hätten dazu geführt, dass Armeeangehörige nach dem Ende der Dienstzeit ihre Waffen nicht mehr hätten heimnehmen dürfen. Zudem waren von psychologischen und medizinischen Tests für Waffenbesitzer drin. Dementsprechend gross war der Aufschrei in den Schweizer Schützenverbänden und deren Interessenvertreter in Bern. Inzwischen hat sich der Pulverdampf aber ein bisschen verzogen. Die Richtlinien sind im Vergleich zu der ursprünglichen Fassung entschärft worden. So findet sich eine Ausnahmebestimmung für Länder, in denen eine allgemeine Wehrpflicht herrscht und seit über 50 Jahren militärische Waffen nach dem Dienst in Privatsitz übergeht. Das ist quasi Lex Helvetia, eine auf die Schweiz zugeschnittene Richtlinie. Außerdem hat der Bundesrat die Richtlinie und Gesetzesvorlage zeigt, wie die Gesetzesvorlage zeigt, pragmatisch umgesetzt und hat den gesetzlichen Spielraum genutzt. Das Hauptaugenmerk gilt den Waffen, die die Verwendung viele Lebenmenschen fordern können, wie zum Beispiel halbautomatische Waffen. Mit solchen Waffen, wie zum Beispiel auch die Schweizer Ordnungswaffen, können mehrere Schüsse nacheinander abgegeben werden, ohne dass es nachgeladen werden muss. So Waffen sollen in Zukunft bei uns der Kategorie A verbotene Waffen angehören. Erworben werden können die verbotenen Waffen in Zukunft trotzdem. Wie bereits nach heutig geltendem Recht bezüglich Waffen von der Kategorie A, muss dazu aber eine Ausnahmebewilligung eingeholt werden. Jetzt noch zu dieser Lex Helvetia. Wenn ein Schweizer sein Sturmgewehr nach dem Militärdienst behalten will, ändert sich wegen dieser EU-Waffenrichtlinie für ihn nicht. Armeeangehörige müssen also nicht Mitglied eines Schiessvereins sein, so wie es von den Schützenverbänden im Sommer befürchtet worden ist. Das Schweizer System erfährt diesbezüglich keine Änderung. Auch die Sportschützen können weiterhin Waffen erwerben, die nie unter diese Kategorie verbotene Waffen gehören. Sie müssen aber Mitglied eines Schiessvereins sein oder auf andere Art nachweisen, dass sie die Waffen regelmässig benutzen und mit ihnen noch üben. In der Vorlage, so wie ich sie gelesen habe, steht auch nicht von psychologischen und medizinischen Tests, nicht von Vereinszwang für Sportschützen, nicht von einem zentralen Waffenregister, und die Jagdwaffen sind erst gar nicht betroffen. Noch kurz etwas wegen dem Terrorismus. Es ist sicher nicht die einzige und absolute Lösung gegen Terrorismus, weil die gibt es nicht. Aber es ist ein Schritt dazu. Es könnte auch nicht alle Missbrüche mit diesen neuen Richtlinien verhindert werden. Aber es kann dem entgegengewirkt werden. Oder es ist ein Schritt dazu. Weil eine Registrierung von diesen Waffen nimmt die Waffenbesitzer in die Verantwortung. Je mehr Waffen als registriert sind, desto tiefer ist die Verfügbarkeit von dieser Waffe für Terroristen, Amokläufer und andere Verbrecher. Es ist nicht mehr so einfach, eine Waffe einfach weiter zu verkaufen oder auch für der bin ich nachher zu verissern. So kann man euch ein bisschen unterbinden, dass die nachher in die falschen Hände kommen. Somit ist es für unsere Fraktion kommt es nicht in Frage, die EU-Waffenrichtlinie, wie von den Motionären gefordert, nicht umzusetzen und so Schengen und somit auch Dublin-Zusammenarbeit zu gefährden, beziehungsweise in letzter Konsequenz die gar zu beendigen. Aus diesem Grund unterstützt diese Fraktion den Regierungsrat und ist klar gegen die Motion als erheblich zu erklären.
Drei Wortmeldungen, Landrat Christian Arnold.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich werde einfach noch kurz, gerade vor allem zum Votum, mir ist es vergangen, FDP-Kollege Markus Zurfle, ein bisschen kritisieren, und zwar geht es darum, es ist eigentlich das Votum gefallen, dass wir eigentlich jetzt quasi nicht voreilig sind, etwas initiieren, man könnte auch auf alles noch das Referendum ergreifen. Und das erstaunt mich doch schon ein bisschen, weil wir wissen, dass das Referendum verursacht nicht nur für das Referendumskomitee, sondern eben auch für die Verwaltung, für Staatsfinanzen, Kosten, Aufwand und relativ viel, eigentlich, was man muss initiieren muss. Und darum, meine geschätzten Damen und Herren, wir wissen, wie der Prozess läuft. Man sagt, wo es ist die Vernehmlassung, man hat das ein bisschen entschärft, das Pulver ist ein bisschen verschossen. Jetzt geht der Bundesrat über die Bücher. Aber wir müssen bewusst sein, der Schlitten läuft. Und wenn wir jetzt da mit einer Standesinitiative nicht Druck geben in die Richtung, dass man einfach da nicht in erster Linie eigentlich so, wie es angedenkt ist, wenn die umsetzen, dann wird es relativ schwierig werden, wenn wir etwas korrigieren wollen. Und ich glaube, das ist nicht einfach so nur reine emotionale Geschichte. Also von dem her, einfach da unter dem Motto abwarten und Tee trinken, diese Strategie sehe ich klar nicht. Und einfach vielleicht das letzte Beispiel noch. Wir haben das auf unserer Seite her auch kritisiert. Es geht darum, ein EU-Recht zu übernehmen. Und meine Damen und Herren, wir kennen Beispiele auch im Kanton Uri, was es heisst, wenn wir irgendeinem Ort ein Recht übernehmen und das anpassen, was es heisst, die Einten und die Auswirkungen, vor allem nachher, wenn man etwas ändern will, was es dann nachher heisst, das zu ändern. Also schlicht und einfach, vielfach ist es nicht mehr möglich, etwas anzupassen. Und ich will nicht sagen, wenn wir nicht ein bewährtes Waffengesetz haben.
Ja, Landrat Adriano Brandi.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Warum eine Motion für eine Standesinitiative gegen das neue EU-Waffenrecht eingereicht wird, ist für unsere Fraktion schleierhaft. Weil Jägerinnen und Jäger sind von einer Änderung nicht betroffen. Ordonnanzwaffen können nach wie vor daheim aufbewahrt werden, was ein anderer Diskussionspunkt wäre. Das Gleiche gilt für die Abgabe von Ordonnanzwaffen nach Ende der Dienstpflicht. Sportschützen dürfen weiterhin Waffen kaufen, wenn sie in einem Schiessverein sind und die Waffen auch regelmässig brauchen. Und Sportschützen, die bereits eine Waffe haben, müssen die lediglich im Waffenregister eintragen. Waffensammler können weiterhin Waffen kaufen, sie müssen aber den Nachweis erbringen, dass sie sicher aufbewahrt werden, was ja eigentlich nichts als logisch sein sollte. Es werden keine medizinischen oder psychologischen Tests eingeführt, was für uns nicht nachvollziehbar ist und mit Sicherheit ein Entgegenkommen an das Schützenwesen ist. Man kann sicher sagen, dass an der Schweizer Waffentradition und dem Schützenwesen genügend Rechnung getragen worden ist. Wir finden viel zu viel und darum gibt es keinen Grund, warum die Motion soll unterstützt werden. Interessieren würde uns außerdem, was für Leute der Motionär und seine Unterstützer schützen wollen, wenn die Einführung des neuen Gesetzes kaum Einfluss auf das Jagd- und Schützenwesen hat. Oder hat die Motion mehr mit schweren Waffen zu tun, nämlich am Torpedieren des Schengen-Abkommen?
Gut, Landrat Pascal Blöchlinger hat das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte gerade das Torpedieren kommen, die schweren Waffen wären dann nicht tödlich. Ich habe allgemein die Antwort vom Regierungsrat überzeugt mich nicht. Es geht nicht wirklich ums Geschäft an sich. Ich habe jetzt ein paar Argumente zum Geschäft gehört, aber vorher ist eigentlich viel mehr eine mögliche Kündigung von jeglicher polizeilicher Zusammenarbeit seitens der EU angedroht worden. Es bringt Europa nicht weiter, aber die EU selber auch nicht. Also, wenn eine EU so etwas künden will, dann wäre es eigentlich idiotisch, wenn man zumindest in Europa einen schwarzen Fleck lässt, wo die EU nicht interessiert, was dort läuft. Es ist wohl die neue Schweizer Politik. Wir dürfen uns nicht mehr um unsere Geschäfte kümmern, sondern können nur noch nachvollziehen. Hier will der Regierungsrat uns unsere direktdemokratischen Rechte nicht mehr zugestehen. So laut Bericht. Das Geschäft ist auch Vorgeschmack auf unsere zukünftige politische Tätigkeit bei einer automatischen Übernahme von EU-Gesetzen. Wie bereits gesagt worden ist, hat die Schweiz ein funktionierendes Waffengesetz, das sinnvoll und vor allem unbürokratisch Schutz bietet und mit dem wir eigentlich zufrieden sind. Auch ich sehe das Argument, jetzt abzuwarten, um zu schauen, was rauskommt, als taktisch falsch. Wir wären dann wieder mal mehr zu spät. Es geht darum, ein Parlament den Rücken zu stärken. Mir leuchtet dabei nicht ein, dass der Regierungsrat und mit ihm alle anderen Landratsfraktionen sich gegenüber Bern nicht mehr für unseren Willen einsetzen wollen. Nur mit diesem demokratischen Druck aus den Kantonen auf Bern hat Bern mit gestärktem Rücken Brüssel endlich unsere einzigartige Direktdemokratie begreiflich machen. Ich empfehle darum auch da ein Ja zur Motion. Danke für die Aufmerksamkeit.
Landrat Rudi Katteri, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich weiss nicht, wir reden über eine Standesinitiative, die im Bundesbern bereits zu politischen Prozess läuft. Das ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Ich bin übrigens der, wo der Motionär die Pause auf das angesprochen hat. Das ist doch der falsche Zeitpunkt. Der Prozess läuft ja schon. Und für das haben wir unsere Bundesparlamentarier die Botschaften, die ihr habt, liebe SVP-Kollegen, die müssen dort anbringen, die ja, glaube ich, dort schon angebracht worden sind. Und ich glaube ja nicht, dass es der Urnenregierungsrat zum jetzigen Zeitpunkt sich in ein politisches Geschäft auf Bundesbahnstufe muss einmischen. Also das ist doch völlig ein falsches Konstrukt, das man da miteinander vermischen will. Das ist die Aufgabe von Bundesbahn. Der Prozess läuft auf Bundesbahn. Wenn die Standesinitiative vor einem halben Jahr eingereicht worden wäre, wo noch nichts gelaufen ist in Bern, könnte ich das unterstützen. Aber jetzt sind wir in einem politischen Prozess. Das bringt doch gar nichts. Und zudem dürfen Sie nicht sagen, dass der Regierungsrat sich da nicht einsetzt. Schaut doch einmal, was der Regierungsrat im Vernehmlassungsverfahren geschrieben hat. Also das heisst ja noch gar nichts, dass wir das annehmen wollen. Und ich glaube nicht, dass unsere Bundesparlamentarier, die ich heute kenne, im Kanton Uri, sich zu dem EU-Waffenrecht werden stellen, respektive dem zustimmen. Falscher Zeitpunkt, gutes Signal, aber es bringt nichts.
Gibt es noch wichtige Wortmeldungen mit neuen Argumenten für oder gegen Überweisung? Ja, Landrat Alois Arnold.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, lieber Landrat Katri Rüedi, wir haben ja der Pause von dem diskutiert, aber wenn ich dir ja gesagt habe, wir müssen das Zeichen setzen zu Bern. Es hätte sicher können als halbes Jahr früher, aber ich habe ja gesagt, der Sicherheitsdirektor hat das lange umgedreht. Man hätte das früher können bringen, da wäre es vermutlich auch für die FDP nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und noch etwas zur Landrätin Schüller. Sie redet von diesen verbotenen Waffen. Und dass sie die falsche Hände kommen könnten. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, Mensch neu, das Attentat der hat auch keine Waffenschein gehabt. Der ist auch zu so einer Waffe gekommen. Die Attentate können nicht verhindert werden, wenn wir noch viel die härteren Gesetze und Vorschriften hätten. Und der Landrat Brandi schreibt, der bläst dort das Gleichhorn rein. Der ist natürlich EU interessiert, das ist ganz klar. Aber das Gesetz ist ja innerhalb von der EU stark umstritten. Das ist ja mehr umstritten, wie hier bei uns in der Schweiz. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht falsch, das kann man haargleich überweisen. Die Thüringer Regierung hat vermutlich, wenn sie keine Stellung genommen abgegeben hat, schon. Wenn sie im Fall eine abgegeben hat, hat sie ziemlich sicher die abgegeben, die nicht die Mehrheit vom Volk hat wollen, die Stellung genommen abgegeben, die sie an der Amt durchgeschrieben hat. Und das ist nicht die Richtung, die das Volk will. Das Volk will nämlich eine andere Stellung genommen abgeben. Ja, das ist ja so.
Das Wort geht der Regierungsrat Dimitri Moretti.
Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren. Danke den Sprecherinnen und Sprecher für Ihre Worte. Ich nehme gerne ein paar Sachen auf. Vorab aber noch kurz etwas zum Ablauf auf Bundesebene. Da hat zwar der Markus Zurfler schon einiges gesagt, aber wie gesagt, der Bundesrat hat letztes Jahr im Sommer unter Vorbehalt vom Parlament den EU-Richtlinien zugestimmt. Damit sie den EU-Richtlinien zustimmen können, hat der Bundesrat mit der EU die Waffenrichtlinie diskutiert. Und Frau Landrätin Schuller hat es gesagt, es gibt eine Lex Helvetia. Also das heisst, durch es ist nicht in dem Sinn eine Übernahme von EU-Recht, sondern es ist eine Anpassung vom heutigen Gesetz in die Nähe vom EU-Recht. Also sprich, man hat sich nicht dem Druck gebeugt, sondern man hat auch vielleicht mit dem, dass man gesagt hat, dass die EU nicht unbedingt will, dass die Schweiz nicht mehr im Schengen-Assoziierungsabkommen ist, hat man da Möglichkeiten gesucht, wie man da gemeinsam eine Lösung findet für die Lex Helvetia. Gut, das einfach an Landrat Blöchlinger. Dann hat man die Vernehmlassungsbotschaft ausformuliert, hat die in die Vernehmlassung gegeben, den Kantonen. Wir haben eine Antwort gegeben, zu der komme ich dann nachher gerade noch. Aber die ist, wie gesagt, liberaler und pragmatischer, als das die EU-Richtlinie vorgeben. Die Vernehmlassung ist gegangen bis zum 5. Januar. Und zwar irgendwie von September, Oktober bis 5. Januar. Und darum, Herr Landrat Arnold, haben wir nicht früher eine Antwort gegeben. Wir können nicht eine Antwort bringen auf Ihre Motion, bevor wir wissen, was überhaupt drin steht. Wir müssen zuerst die Vernehmlassungsbotschaft lesen und dann auf die eine Antwort geben. Und dann können wir nicht im September mit einer Antwort kommen. Und dann nicht im Oktober. Vielleicht wäre es möglich gewesen, die im Dezember schon zu bringen, jetzt bringen wir sie im Januar. Es ist nicht ein Rausentröhlen auf dem Ganzen. Ich glaube, mit dem habe ich das aufgezeigt. Klar ist das ein politisches Geplänkel, aber es ist nicht ein Rauszögern, dass wir jetzt erst mit dieser Antwort kommen. Jetzt ist es aber so, dass es wirklich nicht spät ist. Wir haben eine Antwort gegeben, eine Vernehmlassungsantwort auf, wo wir kritisch waren im Teil von dieser Umsetzung. Zu der komme ich jetzt nachher gerade noch eins. Jetzt ist es so, dass der Bundesrat die Vernehmlassungsantworten von den Kantonen und auch von gewissen Vereinen, wie Wagt Schweiz oder und so weiter, einschaffen und dann kommt die Botschaft Anfang März ins Parlament. Das heisst, der Bundesrat kann noch Anpassungen machen zu der Vernehmlassungsvorlage und das Parlament kann es dann auch machen. Und sie können dann auch noch Einfluss nehmen auf die Leute im Parlament, dass es so rauskommt, wie sie wollen. Ich nehme an, die EU-Affinen vielleicht auch, oder die Skisportler auch, oder die Militaristen auch. Also jeder kann irgendwie hier noch Einfluss nehmen. Wir haben es gemacht mit unserer Vernehmlassungsvorlage. Und dann kommt das in der Sommersession, in den ersten Rat, und dann wird es noch in den zweiten Rat kommen, in der Herbstsession. Und dann wird das Waffenrecht von der Schweiz angepasst und dann haben wir eine Vorlage, wo wir dann sagen können, das, was hier drin steht, ist das, was die Schweiz machen soll mit den EU-Richtlinien. Und dann müssen wir vielleicht erst dann das Referendum machen, wenn man nicht einverstanden ist mit dem. Gut, dann zu der Begründung, die wir in der Antwort gegeben haben. Wir haben gesagt, die Umsetzung ist anerkannt, sie ist liberal und pragmatisch und setzt die EU-Richtlinie nicht so um, wie es die EU will, sondern angepasst. Wir haben auch gesagt, dass eine Nicht-Übernahme sehr gefährlich ist. Und jetzt komme ich noch eins zu Ihnen, Herr Landrat Arnold. Sie sagen, wir sollten das nicht umsetzen, weil es kein Sicherheitsgewinn ist. Das Schengen-Assoziierungsabkommen, das wir haben, das wir gerne behalten möchten, ist eine riesige Sicherheit, die wir haben. Es sorgt dafür, dass wir eine europäische Polizeizusammenarbeit haben. Und es sorgt dafür, dass durch das die innere Sicherheit in der Schweiz erhöht wird. Und dann sagen Sie noch, wegen der Bürokratie, das haben wir in der Vernehmlassung selber auch gesagt. Es ist recht viel mehr Bürokratie, ein Mehraufwand. Das heisst aber nicht, dass, wenn wir es nicht umsetzen und nicht eine Lösung finden mit der EU und ohne Schengen-Assoziierungsabkommen würde da stehen, dann haben wir noch viel mehr Bürokratie. Weil dann sind wir ein Schengen-Aussengrenzenland und müssen Asylgesuche, die abgelehnt werden oder in Arbeit sind in anderen Schengen-Ländern, bei uns wieder zulassen. Also das gibt eine rechte Bürokratie Zuwachs. Jetzt noch schnell zu unserer Antwort in der Vernehmlassung. Wir haben gesagt, wir wetten, dass der Bundesrat sich noch mehr Mühe gibt, das noch schlanker können umzusetzen. Es sollte klar sein, was für Kriterien das sind, für die Aufbewahrung von Waffen zum Beispiel, Kriterien für die Zweckbestimmung von Sammlern, Kriterien für die Erbringung vom Schiessnachweis außerhalb von der Vereinszugehörigkeit, Zugang zu einem Lizenzenverzeichnis, Inhalt von der Kontrolltätigkeit bei Waffenhandelsbetrieben, dass das klar ist, dass es weniger Bürokratie gibt. Also wir wollen nicht, dass wir da viel mehr Arbeit haben. Das ist klar. Das haben wir gemeldet. Hoffen, dass der Bundesrat die Warnmeldungen, die wir gegeben oder auch andere Kantone gegeben aufnehmen wird. Und ja, also Terrorismus wird nicht ausgemerzt, es gibt ihn nicht mehr, wenn wir das umsetzen. Aber Frau Landrätin Schalder hat es gesagt, wir können dagegen ankämpfen, besser ankämpfen, wenn wir es haben. Wir können Waffen besser identifizieren und rückverfolgen. Wir haben in der Ruag hinten eine Ordnanzwaffe gefunden, beim Recyclingbereich irgendwo in einem Fernseher versteckt, wo man nicht gewusst hat, wem die gehört. Man hat sie müssen untersuchen lassen, hat dann herausgefunden, dass die Waffe im Kanton Luzern und im Kanton Aargau gebraucht worden ist, bei einem Tankstellenüberfall. Dann hat man, weil man den Täter schon gefasst hat, können sagen, es gehört ihm. Aber sonst, wenn man ihn nicht gefasst hätte, hat das Gewehr dann können Rückschluss bringen. Also es gibt einen Sicherheitsgewinn. Auch mit dem. Gut, und dann habe ich noch einfach auch die Rückmeldung zum psychiatrischen Test. Also mir ist nicht bekannt, dass man den machen muss. Der steht auch nicht in der Vernehmlassungsvorlage drin. Dann ja, ich glaube, das ist alles. Ah ja, wegen dem Parlament den Rücken stärken. Das ist die Frage noch, Herr Blüchlinger. Welchem Parlament stärken wir den Rücken? Also, die es wollen oder die es nicht wollen? Es gibt auch im Parlament Leute, die es nicht wollen. Und wenn ich die Vernehmlassung von der FDP Schweiz und von der CVP Schweiz lese, die sind vorläufig noch für die Übernahme von diesen EU-Richtlinien. Also, wir könnten auch denen den Rücken stärken. Gut, das wären mal meine ersten und hoffentlich vielleicht auch letzte Anmerkung zum Ganzen. Herzlichen Dank.
Danke für die Ausführungen. Können wir zur Abstimmung kommen? Gut. Dann würden wir über die Erheblichkeit von dieser Motion abstimmen. Wer die Motion will, für erheblich erklären, tut das mit der Plus-Taste. Beziehungsweise wer das nicht will, mit der Minustaste und Null-Taste für Enthaltung. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 16 Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Sie haben die Motion damit für nicht erheblich erklärt. Wir kommen zur Interpellation Andreas Bilger, Seder zur Erhöhung der Autobahngebühren für ausländische Automobilisten. Ich gebe das Wort dem Interpellanten Landrat Andreas Bilger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich nehme gerne Stellung zur Antwort vom Regierungsrat vom 5.12.2017 zu meiner Motion, die ja der zweite Unterzeichner mit dem Ludwig Loretz hatte. Die Antwort vom Regierungsrat ist für mich nicht in allen Teilen nachvollziehbar und somit bin ich mit der Beantwortung auch nur teilweise zufrieden. Ziel der Interpellation war es, auf das auf nationaler Ebene diskutierte Thema hinzuweisen, zu schauen, dass das Thema im Kanton Uri diskutiert wird und vor allem den Regierungsrat aufzufordern, sich rechtzeitig über den Nutzen von so einer Erhöhung der Autobahngebühren für ausländische Automobilisten Gedanken zu machen und das Anliegen auch zu fördern. Ich hätte mir daher gewünscht, dass durch den Regierungsrat Bemühungen im Bundesbern konkret und rechtzeitig unterstützt werden, damit auch der Kanton Uri von den in Aussicht stehenden zusätzlichen Mitteln für seine Strasseninfrastruktur rechtzeitig profitieren kann. Das nicht zuletzt auch für die meines Erachtens notwendigen Investitionen in unsere zahlreich vorhandenen Passstrassen. Es ist zutreffend, dass Fragen von der Europarechtskonformität pendent sind bzw. noch nicht ganz geklärt sind. Dennoch ist davon auszugehen, dass in Deutschland die Einführung von der Maut wird kommen und die Maut einiges mehr als mehr wird kosten, als jetzt die ausländischen Automobilisten in der Schweiz zahlen müssen. Es wird auch so sein, meines Erachtens, dass die Umsetzung für die deutschen Automobilisten oder die einheimischen Automobilisten tiefere Gebühren zur Folge wird haben. Es wird Systeme geben, wo eine Rückerstattung der Gebühren kann erfolgen. Meines Erachtens ist das alles auch in der Schweiz möglich. Nicht nachvollziehbar ist die Aussage vom Regierungsrat betreffend der ebenfalls zur Diskussion stehenden Umstellung vom Vertriebssystem von der Autobahn-Vignette zu einer E-Vignette, dass das zu Mehrkosten führen wird, was der Regierungsrat offensichtlich als Problem ansieht. Tatsache ist, dass mit der Erhöhung der Autobahngebühren zusätzliche Gelder werden auch in Kanton Uri als Transitkanton fließen und der Mehraufwand mehr als ausgleichen werden dürfte. Es erstaunt im Weiteren, dass der Regierungsrat in seinen Ausführungen festhält, dass der Ausbaubedarf der Passstrasse kaum vorhanden sei, beziehungsweise Sanierungsmaßnahmen im normalen Unterhaltsprogramm sehr sachdienlich umgesetzt und finanziert werden können. Jahrelang war insbesondere aus der Baudirektion zu hören, dass viel zu wenig Geld für die Passstrasse zur Verfügung steht und dass die sich in einem schlechten Zustand befindet. Tatsache ist, dass die Passstrasse im Kanton Uri sowohl als interne Verbindungsweg für die eigene und benachbarte Bevölkerung, aber auch für den Tourismus einen äußerst hohen Stellenwert haben und deshalb Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen eigentlich prioritär müssen angegangen werden. Gerade hierin ist es wichtig, dass sofern zukünftig allenfalls mehr Geldmittel zur Verteilung gelangen, was ja auch bereits für die aktuelle Legislaturplanung vom Bundesrat angekündigt worden ist, dass der Kanton Uri sich rechtzeitig und allenfalls auch zusammen mit benachbarten Kantonen darum bemüht, an die entsprechenden Geldtöpfe zu gelangen. Da sehe ich keinen Tatbeweis vom Kanton Uri. Man ist sehr zurückhaltend. Ich bin deshalb auch enttäuscht von dieser Antwort, wie wir sie da vorliegend haben. Dennoch ersuche ich zusammen mit dem Zweitunterzeichner, der Regierungsrat, sich weiterhin mit dieser Thematik zu beschäftigen, die Pendenz zu halten und die Bestrebungen des Bundesbahn laufend mitzuverfolgen. Konkret erwarte ich auch, dass man sich dann rechtzeitig, wenn man es jetzt nicht will, halt zu einem späteren Zeitpunkt darum bemüht, die meines Erachtens abbrachte und sinnvolle Erhöhung der Autobahngebühren für ausländische Automobilisten mit zu unterstützen. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Landrat Pascal Blöchlinger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich verspreche zum letzten Mal heute. Mir hat bei dieser Antwort von auch gerade der letzte Punkt, wo der Andreas Bilger ausgeführt hat, die Antwort zur Frage 5 bezüglich Passstrassen ein bisschen gestört. Es heisst da, dass auf den Passstrassen kein Ausbaubedarf vorliegt. Ich frage mich, ob ein Regierungsmitglied auch schon bei Nebel über einen Furkenpass zum Beispiel gefahren ist. Das ist eine Strecke ohne Leitplanken. Zudem muss man dort mit 3 Kilometern die Strasse suchen und hat noch Glück, wenn man ein GPS hat und ungefähr weiss, was dort durchgeht. Da ist mir Stichwort Via Segura in Sinn gekommen. Der Regierung ist es, sie sind nicht zurückgehalten bei Geschwindigkeitskontrollen, vor allem auch an Orten, wo noch nie Unfälle passiert sind. Ich nehme an, im Flöller-Tunnel habe ich jetzt noch nicht gross gelesen, dass dort ein schwerer Unfall passiert ist, aber regelmässig steht dort in einem Blitzkasten. Das eine schließt das andere nicht aus. Auch Geschwindigkeitskontrollen sind wichtig, vor allem an gefährlichen Stellen. Passstrecken ausbauen, sichern sind aber auch wichtig. Und da eine schlaue Lösung zu finden, da kann man mir nicht sagen, es besteht kein Ausbaubedarf. Da ein bisschen ein Auge offen behalten und weiterhin schauen, was man machen könnte, weil es kommen jährlich kommen die Leute um auf unseren Pass, wo man eventuell könnte verhindern. Danke für die Aufmerksamkeit.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Baudirektor Roger Nager.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich kann eigentlich da nicht mehr dazu sagen, aber erlauben Sie mir gleich noch 2-3 Präzisierungen. Passstrasse hat man bewusst vor 2008 instand gesetzt, wo eigentlich dann der Wechsel war mit dem NFA. Und man hat auch bewusst von seitens Baudirektion Passstrasse Ausbau vorantreiben, im Wissen, dass nachher irgendwann im Talboden investiert wird im Bereich der WUF. Wir sind sehr wohl interessiert, dass wir natürlich unsere Passstrassen im Schuss halten können. Wir sind auch in Diskussion mit den Nachbarkantonen Wallis und Graubünden im Zusammenhang mit der West-Ost-Verbindung, die durchs Urseretal geht. Dort drinnen sind auch die Anliegen selbstverständlich von der wintersicheren Zufahrt für die Alp untergebracht. Und dort sind Bestrebungen von diesen Kantonen, dass allenfalls das könnte ins Nationalstrassennetz überführt werden. Das bedingt dann aber auch, dass wir dort weniger Kilometeranrechnung hätten bei der Ausschüttung von der Mineralölsteuer oder auch bei von der Strassengelder. Aber da sind wir in Diskussion, also wir sind nicht untätig, um dann eben auch die zwei Pässe irgendeinem Ort besser zu stellen. Fakt ist, dass die Passstrassen heute so weit sicher sind. Sie sind in der Strategie Strassen auch klar klassifiziert, wo man sagt, dass die eine Bedeutung haben von einem 3, der Skala 1 bis 4. 4 ist unbedeutend. 3 ist im Grundsatz von den Frequenzen und von den Öffnungszeiten und Betriebszeiten von diesen Pass oder von diesen Strassenstück eigentlich so gewählt. Aber man kann nicht behaupten, dass wir heute Strassen in einem schlechten Zustand haben, dass Unfälle passieren würden. Das möchte ich da klar zurückweisen. Unsere Strassen sind sicher. Auch die Rückhaltesysteme, die auf den Passstrassen sind, die sind den Normen entsprechend und können so betrieben werden. Wenn natürlich Nebel ist und allenfalls viel Verkehr, dann müssen sie überall langsam fahren, auch wenn sie Leitplanken haben. Also wir sind dort sicher auf der Linie, dass wir uns die Passstrassen nach wie vor natürlich in einem regelmässigen Rhythmus anschauen, dass wir die auch dementsprechend sanieren und auch flicken, so wie das es nötig ist. Aber in der Priorität sind die im Rahmen von der Strategie Strassen einer Bedeutung von einem 3 zugeführt. Das vielleicht noch als Ergänzung.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Interpellation Frieda Steffen zur Organisation des Rettungsdienstes im Kanton Uri, insbesondere vom Wiener Oberland. Ich gebe der Interpellantin Landrätin Frieda Steffen das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Mit der Antwort auf die gestellten Fragen bin ich nur teilweise zufrieden, weil die widersprechen zum Teil den Antworten auf die Interpellation vom 24. März 2015. Bei den einleitenden Bemerkungen zu dieser Interpellation wird erwähnt, dass die First Responder geschult die Ersthelfer sind, die hauptsächlich bei Herzstillstand alarmiert werden. Die 3 First Responder von Andermatt haben gemäss Auflistung auf Seite 2 über 40 Einsätze geleistet. Zum Glück sind das nur wenige Personen gewesen mit einem Herzstillstand. Die Vereinbarung zwischen dem Kantonsspital Uri und der Gemeinde Andermatt, die gemäss dem gewählten Konzept für den Urner Rettungsdienst ab 1. April 2016 in Kraft sein soll, ist noch immer nicht unterzeichnet. Unter Punkt 1 steht der Einsatz, die Auswirkungen, die Aus- und Weiterbildung sich durch das Kantonsspital Uri zu regeln. Also die fachliche Aus- und Weiterbildung obliegt also dem Kantonsspital, die persönliche Betreuung bei den Gemeinden. Wer für die fachliche Qualifikation zuständig ist, der soll doch auch die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellen, zum Beispiel eben einen Rettungskoffer oder einen Rettungsrucksack. In einem Gespräch die letzte Woche mit der Frau Gesundheitsdirektorin haben einige Punkte jetzt auch besprochen werden. Und dabei habe ich auch darauf hingewiesen, dass die Rettungseinsätze zahlenmässig in Zukunft nicht werden, weniger werden. Also an attraktiven Skitagen wie im vergangenen Dezember und Januar haben wir zwischen 8.000 und 10.000 Personen im Urschnertal gehabt. Das heisst, es sind mehr Personen hier oben im Skigebiet gewesen, oder am Wandern oder was auch immer, als im Kantonshauptort. Also ein Rettungsdienst im Kantonshauptort mit einem Arzt und mit First Responder wäre wahrscheinlich ein bisschen schlecht angekommen. Also die Cheer Days sollen auch in Zukunft zunehmen. In absehbarer Zeit wird der Gotthard-Strassentunnel saniert. Und wo ist der Rettungsdienst? Die Antworten auf Frage 3 sind absolut nachvollziehbar. Ein Fahrzeug zu veräussern, das nicht mehr im Standard entspricht, ist doch logisch, das macht jeder von uns. Aber warum wird das so nicht kommuniziert? Vor 3 Jahren hat der Regierungsrat versprochen, dass für das Urseretal eine qualitative Verbesserung von der rettungsdienstlichen Versorgung gegenüber vorher zu erreichen sei. Schließlich hat der Kanton gemäss Artikel 43 vom Gesundheitsgesetz auch dafür zu sorgen. Leider warten wir immer noch darauf, bis heute. In der ersten Hälfte 2019 will jetzt der Regierungsrat über die künftige rettungsdienstliche Organisation im Kanton Uri entscheiden. Wir werden diesen Entscheid sehr genau anschauen. Besten Dank.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Frau Regierungsrätin Barbara Bär.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich tue gerne vielleicht da noch 2-3 Punkte aufgreifen, die Frau Landrätin Steffen aufgeführt hat. Im Zusammenhang mit den First Responder, das ist in der Beantwortung auch so gesagt worden, die werden durch die Übernahme, durch das KSU werden die weitergebildet und auch ihr Material auf einem aktuellen Stand behalten. Das Aufgebot der First Responder, das funktioniert innerhalb der Gesamtrettungskette über das 144. Die sind also seit Anfang des letzten Jahres sind sie eingebunden in das ganze Rettungskonzept vom Kantonsspital. Wir haben das, wie Sie angetönt haben, Frau Landrätin Steffen, haben wir letzte Woche in einem ausführlichen 2-stündigen Gespräch haben wir das alles auch können aufzeigen und darlegen. Wir haben auch dargelegt, warum das im Moment die Verträge noch nicht unterzeichnet sind. Das sind noch abschliessende Gespräche, die laufen zwischen der Gemeinde und dem Kantonsspital. Und so wie wir im Bild sind, wird bis Ende Februar werden die Abklärungen bereinigt sein und die Vereinbarungen unterzeichnet. Es hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass die First Responder nicht in der Weiterbildung, in der Führung, in der Einsatzbereitschaft irgendwie eingeschränkt gewesen wären. Vielleicht noch kurz etwas zum Rettungsdienst in Andermatt. Wie Sie alle wissen, haben wir seit rund 2,5 Jahren jetzt den Rettungsdienst auf 2 Stützpunkte im Kanton Uri aufteilt. Der 24-Stunden-Stützpunkt im Kantonsspital und der 9-12-Stunden-Stützpunkt in Andermatt. Während der Nacht ist die Rettung sichergestellt durch die Rega. Das ist ganz klar dort als Pilotprojekt definiert worden, eine 3-jährige Versuchsphase. Und wir werden jetzt im Jahr 18 und dann auch ins 19 werden wir die Erfahrungen sehr im Detail auswerten. Da ist bereits eine Projektorganisation eingesetzt, bereits am Arbeiten. Wir werden auch ein Begleitgremium einsetzen. Dort habe ich ebenfalls Frau Landrätin Steffen bereits angefragt, ob sie bereit wäre, dort mitzuwirken. Wir sind sehr konsequent dran. Ich weiss, das ist ein grosses Anliegen, ein berechtigtes Anliegen vom Urseretal, dass die Rettung sichergestellt ist. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir alles werden dran setzen, um einen qualitativen, hochstehenden, wirkungsfähigen und einsatzbereiten, aber auch finanzierbaren Rettungsdienst werden in Zukunft können haben. Und es wird dann auch zu gegebener Zeit dem Regierungsrat unterbreitet und nachher auch dem Landrat.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur nächsten Interpellation. Claudia Giesler-Birgler zu Bahnunfall Andermatt. Interpellantin Claudia Giesler hat das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung der Fragen. Dass die First Responder ein wichtiges und nicht mehr wegzudenkendes Einsatzelement der rettungsdienstlichen Versorgung sind, zeigen die Antworten vom Regierungsrat zu den zwei Interpellationen Bahnunfall Andermatt und Organisation vom Rettungsdienst im Kanton Uri, insbesondere vom Uerner Oberland, auf. Es ist sinnvoll, sind in der Programmvereinbarung zur strassengebundenen rettungsdienstlichen Versorgung zwischen dem Kanton und dem Kantonsspital vom 23. Juni 2015 auch Bestimmungen zu den First Responder enthalten. Das Kantonsspital Uri hat den Einsatz, die Ausrüstung sowie die Aus- und Weiterbildung der First Responder zu regeln, wie es so schön schwammig formuliert wird. Warum Standortgemeinden mit den einzelnen First Responder eine weitere Zusammenarbeitsvereinbarung abschließen sollen, ist nicht nachvollziehbar. Gemäss Artikel 43 vom Gesundheitsgesetz obliegt es dem Kanton und nicht den einzelnen Gemeinden, dafür zu sorgen, dass der Rettungsdienst auf Kantonsgebiet gewährleistet werden kann. Eine kompetente und vor allem schnelle Hilfe haben bei einem Notfall oberste Priorität. Darum werden gemäss Antwort vom Regierungsrat im Bedarfsfall auch First Responder direkt von der Sanitätsnotrufzentrale 144 aufgeboten. Der Kanton als Verantwortlicher für den Rettungsdienst auf Kantonsgebiet muss auch den Gemeinden von den Seitentälern eine schnelle und kompetente Hilfe bei einem Notfall zukommen lassen. Die Einbindung von First Responder als ergänzendes Einsatzelement muss klar definiert werden. Der Wort Regeln in der Programmvereinbarung ist zu unverbindlich und lässt First Responder insbesondere bei der Finanzierung zum Spielball werden. Mit hohen Kosten ist in den vergangenen 7 Jahren der Aufbau von der Mobsanheist realisiert worden. Es hat Material angeschafft, in unzähligen Stunden das Personal ausgebildet und der Ernstfall geprobt werden. Und dann wird beim ersten grossen Ereignis die bestens gerüstete und einsatzbereite Mobsanheist nicht aufgeboten. Das ist kontraproduktiv. Die Aussage vom Regierungsrat, dass die Erstellung von der Einsatzbereitschaft von der mobilen Sanitätshilfestelle mit ihren Milizangehörigen unter optimalen Bedingungen rund eine Stunde dauert, wird die Frage nicht wie, ist der Anfahrtsweg ein Kriterium für den Einsatz von der Mobsanheist? Die Frage 6 zur Erkenntnis aus der Nachbearbeitung zum Schadenereignis für die Rettungsorganisationen wird unter anderem geantwortet, dass noch zusätzliches Absperrmaterial für grosse Ereignisse angeschafft werden muss. Recherchen zeigen jedoch, dass die Mobsanheist verfügt über genügend Absperrmaterial. Es ist zwingend, dass die Organisationen wie der Rettungsdienst, die Mobsanheist und die Chemiewehr untereinander gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Alle drei Organisationen werden durch den Kanton mitfinanziert. Und da verweise ich noch einmal kurz auf Prioritäten bei einem Notfall hin. Meiner Ansicht nach ist es ein No-Go vom KSU, wenn es als erstes nach der Übernahme der Mobsanheist ein neues Logo kreiert wird, um sämtliche Einsatzkleider sowie das gesamte Material mit dem neuen Emblem auszurichten. Zuoberst auf der To-Do-Liste sollten wichtige Punkte stehen. Ich erwarte, dass die Organisationen sich gegenseitig unterstützen und uns helfen und nicht im Wettbewerb untereinander stehen. Dass die Chemiewehr den Transport vom Anhänger mit Einsatzmaterial seit der Übernahme der Mobsanheist durch das KSU nicht mehr übernimmt, lässt die Zusammenarbeit in keinem guten Licht erscheinen. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern und sich positiv auf die Programmvereinbarung auswirken.
Darf ich schnell eine Frage? Sind Sie zufrieden oder teilweise? Oder?
Teilweise zufrieden.
Okay. Ja, Frau Landesstatthalterin Barbara Bär hat das Wort.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren. Besten Dank für Ihre Rückmeldung. Ich tue auch da vielleicht gerne noch zu zwei Punkten kurz etwas ergänzen. Auch das haben wir ja letzte Woche in diesem Gespräch miteinander eingehend dürfen diskutieren und wir haben Ihnen auch detaillierte Antworten können geben auf ganz viele Punkte. Ich glaube, ein Punkt ist wichtig. Wenn die Mobsanheist zum Einsatz kommt, das ist der Entscheid von den Verantwortlichen aus dem Rettungsbereich. Denn es ist nicht entscheidend, wie lang der Anfahrtsweg ist, das ist nicht das Kriterium, sondern es ist entscheidend, was ist der Unfall. Es ist ein Unterschied, ob wir den Bahnunfall am Bahnhof Andermatt hatten, wo die erste Einsatzleitung relativ schnell gesehen hat, dass das Leute sind, die nicht schwerst verletzt sind, die geborgen werden müssen, die vor Ort eine Betreuung braucht, sondern dass man dort mit einem entsprechenden Fahrzeug die Leute können ins Spital bringen oder zu der medizinischen Versorgung, die nötig war. Das ist etwas anderes, wenn wir zum Beispiel einen Garunfall in der Furkenstrasse oben hätten, wo plötzlich Dutzende von Leuten beeinträchtigt wären. Dort wäre es selbstverständlich, dass ein Mopsanhist zum Einsatz kommt. Und ich glaube, das ist die Fachkompetenz der Rettungsdienste, die genau die Einsatzplanung machen, die das auslösen, die stufenweise dann eben auch die weiteren Einsatzkräfte aufbieten. Ich glaube, Mopsanhist ist ganz eine wichtige Einrichtung in unserer Versorgungskette. Das sind sicher hohe Vorhalteleistungen, die erbracht werden müssen. Aber ich glaube, es gibt uns auch Gewissheit, dass wir, wenn tatsächlich ein grosses Ereignis, zum Beispiel auf einer Passstrasse oder am See oder irgendwo könnte stattfinden, dass wir dann eben leistungsfähige Einsatzleute bereit haben. Dann vielleicht noch kurz etwas wegen der Transport. Das hat am Anfang Diskussionen gegeben, das ist richtig. Man hat aber heute eine gute Lösung in dem Feuerwehr Altdorf. Seit letztem Jahr hat man eine Vereinbarung, wo die Feuerwehr Altdorf mit ihren Zugfahrzeugen, die in der Lage sind, den Anhänger von der Mopsanhist zu ziehen, dass die das vor Ort nehmen. Also es ist nicht so, dass man da in Diskussionen ist und in unklaren Situationen, sondern das ist alles geklärt und bereinigt und das ist auch vereinbart mit diesen zuständigen Leuten.
Ja. Landrätin Frieda Steffen, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich hatte ein Anliegen auf die Aussage unter Punkt 4 wegen der Sperrung der Schellen. Und ich wäre noch froh, wenn der Herr Sicherheitsdirektor jetzt gerade im Moment zuhören. Also, wir haben ja die Schellensperrung gehabt. Und das steht hier von 13.26 bis 14.40. Und was hat der Urschner für eine Alternative, wenn er die Schellen gesperrt hat und der ab muss, sei jetzt das ins Spital oder irgendwo sonst hin? Also wir fahren über einen Pass. Und dann wird man in Airolo darauf hingewiesen. Wir können auf Quinto Appa anstehen, sind also 5 Kilometer Stau. Wir können dort anstehen und irgendwann durch den Tunnel fahren. Also wenn die Sperrung ist, wäre es also schon noch ein Anliegen für die Durchschner Bevölkerung, dass man irgendwo gleich noch eine Alternative hätte, vielleicht eine erleichterte Einfahrt in Airolo, in den Tunnel. Besten Dank für die Gegenannahme von der Anliegen.
Ist die Frage für jetzt gerade oder ist die für später?
Es ist keine Frage, es ist nur eine Bemerkung zum Anhören von der Regierungsbank.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Fragestunde. Wir haben 4 Fragen. Ich fange an mit der Frage vom Landrat Giesler Hansoeli zu Stand- und Zeitplan Sanierung Fleuerstrasse.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Alle von uns kennen der Strassenzustand von der Flehlerstrasse. Jedes von uns weiss, wenn es da schäukelt und macht und tut. Seit Jahren schon werden die Löcher in der Flehlerstrasse, die sich mittlerweile auf der Betonstrasse halt jetzt ergeben, notbedürftig geflickt. Wir wissen aber auch, dass wir gerade am Anfang von der Flehlerstrasse, sprich Spitalstrasse, sich unser Kantonsspital dort befinden. Sehr viele Patienten sollten kennen über die schnellste Verbindung via Flehlerstrasse abgeliefert werden oder in auswärtige Spitäler abtransportiert werden. Das ist, so meint man, ja für alle sonnenklar. Das ist leider nicht so. Gerade kürzlich habe ich das selber erlebt. Das Ambulanzfahrzeug von unserem Spital musste mit einem Patienten zu einer Verlegungsfahrt nach Luzern, sprich notfallmässig, ausfahren. Man hat sich wegen dieser sehr schlechten, unruhigen Flehlerstrasse müssen entscheiden, sich auf die doppelt oder dreifach so lange Strecke wie eine Seedorfer Strasse, Seedorfer Brücke, wie Autobahnauffahrt Flehlen zu fahren. Stell dich vor, der Patient befindet sich in Lebensgefahr, wo jede Sekunde entscheidet sein kann. Und so meint ich, das kann es ja schon nicht sein. Vor allem gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben für einen Neubau vom Kantonsspital, muss man sich über die Strassenzustandsverhältnisse der Züge oder an Wegfahrten von Patienten schon einmal Gedanken machen. Darum haben sich bei mir folgende zwei Fragen daraus ergeben. Für wen sieht der Regierungsrat eine Sanierung eventuell nur Dickbelag oder Flehlerstrasse vor? Und zweitens, warum ist die Flehlerstrasse nicht für die nächsten Jahre im Unterhaltsprogramm mit einbezogen? Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser zwei Fragen.
Ich gebe das Wort dem Baudirektor Roger Nager.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen, geschätzte Herren, besten Dank, Herr Giesler, für die Frage. Wir sind sehr wohl, auch jetzt in der Diskussion mit der Zufahrt zum Kantonsspital, vor allem mit dem Neu- und Umbauprojekt, auch befasst mit der Rettungsweg. Die Flehlerstrasse ist uns bekannt, das ist eine ältere Geschichte. Ich habe letztes Mal jemanden gehört, der gesagt hat, sie sei im 87 schon dort unten gewesen und hat gesagt, die werde jetzt saniert. Leider ist die Flehlerstrasse im Moment nicht geplant. Wir haben andere Prioritäten. Wir haben auch andere Schwerpunkte, respektive andere Brandhärte in Sachen Sicherheit. Die Sanierung von der Flehlerstrasse ist im Anschluss an die Sanierung von Altdorf, Innerorts und Erschfeld vorgesehen. Das heisst frühestens im Unterhaltsprogramm 2024-2027. Die Baudirektion kennt den Zustand von der Kantonsstrasse und die Informationen sind aber eine wichtige Entscheidungsgrundlage schlussendlich, wo wir zur Priorisierung der Sanierungsvorhaben haben. Wir haben ein Strassennetz von 153 Kilometern und da geht es wirklich darum zu schauen, wo rutschen uns allenfalls Strassen ab oder wo bricht uns allenfalls anders durch. Die Flehlerstrasse hat im Moment verschiedene Defizite, das ist klar, aber wir reden hier nicht von Sicherheitsproblemen, wir reden hier eher von Komfort, von einem Komfortproblem, das wir dort haben. Gravierende Sicherheitsdefizite sind dort vor allem, wo man ein unmittelbares Handeln muss an den Tag legen. Und da gibt es doch einige Streckenabschnitte, die wir probieren, mit dem Unterhaltsprogramm, das wir zur Verfügung haben, sicherzustellen. Also der Abschnitt, der muss noch warten. Auf die Frage, warum als Flehlerstrasse nicht in den nächsten Jahren im Unterhaltsprogramm einbezogen ist, da muss ich Ihnen sagen, wir haben das drin. Es ist im Unterhaltsprogramm 16-19, auch im Programm 2023, auf Stufe Projekt aufgenommen. Das heisst für Planung. Das hat auf der einen Seite technische Gründe. So müssen zum Beispiel die Sanierung von der Kantonsstrasse Altdorf-Innerorts ausgeführt sein, bevor man dann schlussendlich auch weiss, wie die grundlegenden Fragestellungen aussehen im Bereich Entwässerung vom Hauptsiedlungsgebiet, dass man nachher das System so weiterziehen kann. Andererseits spielt aber auch eben die Ressourcenüberlegung eine Rolle, wo wir auf der einen Seite die finanziellen Mittel mit dort einsetzen, wo wir wirklich im Moment, wo es mottet oder sogar schon brennt. Und es geht auch darum, dass wir die personellen Mittel, sprich unsere Mitarbeitenden, mit diesen Projekten so befassen können, dass wir möglichst viel Wirkung haben im Strassennetz. Dazu kommt natürlich auch noch nachher die Eröffnung von der WOF, wo die Sanierung von Altdorf-Innerorts natürlich eine ganz andere Aufgabe bekommt und auch die Verkehrsströme in diesem Bereich anders werden verlaufen. Also die Flehlerstrasse hat nachher eine andere Bedeutung und wird auch eine Entlastung erfahren durch die Inbetriebssetzung der WOF. Das heisst, der Zeitpunkt für die Sanierung der Flehlerstrasse wird dann auch einfacher sein, wenn wir nicht mehr so viel Verkehr auf dem Abschnitt haben. Das sind die Ausgangslagen im Wissen. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass wirklich die Rettungsfahrzeuge Probleme haben. Das hat sogar schon der Dr. Vonschulte von anderen mal gesagt. Es ist eine Zumutung, wenn man mit dem Krankenwagen quasi zwischen Flehl und Alter von der Weg sei. Aber wir haben x so Strassen und ich denke, auch Absätze und Abschnitte, wo die Rettungsfahrzeuge müssen befahren, können wir halt nicht überall als Rennpisten ausführen. Ich hoffe, Sie sind so befriedigt mit der Antwort. Danke.
Danke. Ich gebe das Wort dem Landrat Michael Arnold zur Frage zu Kletterhallen VBS in Andermatt.
Ja, geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, die Kletterhalle vom VBS in Andermatt ist bis anhin jeweils am Mittwoch am SAC zur Verfügung gestanden. Der Bergführerverband Uri, die SAC-Sektionen und auch die IO haben das rege genutzt und durchschnittlich sind 20 bis 30 Personen während der Wintermonate dort aktiv gewesen. Seit Herbst 2017 ist das Angebot aus sogenannten Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Die betroffenen Gruppen trainieren jetzt abwechslungsweise in Morschach, Roth oder Meiringen. Das hat einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand für die Sportler zur Folge und schmälert auch das Sportangebot in Andermatt. Weiter sind auch Gastrobetriebe betroffen, wo die Kletterer dann nach dem Training jeweils dürfen bewirten. Die Eigentümer von dieser Halle fordert von den Nutzern IGK-Kurse und die Anwesenheit von 2 Kletterinstruktoren, was eine unrealistische Forderung darstellt. Ist der Sicherheitsaspekt nur ein Vorwand und was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen, dass das Angebot für eine SAC wieder möglich wäre? Besten Dank für die Beantwortung von dieser Frage.
Wem darf ich das Wort? Der Regierungsrat, ja, Herr Landamer, Peter Jörg, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, es ist richtig gesagt worden, die Kletterhalle ist eine militärische Anlage. Und ich kann mich an Erkundungen auf Zusehen hin und auch aus Gutwill hat man die Trainingseinheiten zur zivilen Nutzung hier in Andermatt ebenfalls bewilligt. Seit dem November 2017 hat aber das LBA, also Logistikbasis der Armee, eine Regelung in Kraft gesetzt, die heisst, dass zivile Nutzung von solchen Objekten, wenn militärisch das ebenfalls noch gebraucht wird, eine zivile Person nicht mehr statthaft ist, also nicht mehr darf zur Verfügung gestellt werden. Der Grund ist, wie Sie vorher auch gesagt haben, Herr Landrat Arnold, es sind Haftungsfragen und auch die Konkurrenzierung von zivilen Institutionen, die damit ebenfalls umgangen werden. Denn das VBS hat jährlich immer solche Konferenzen und dort haben sie auch Ende Jahr klar das noch einmal vorgestrichen, dass die Werkeigentümerhaftung sie in den Folgejahren stärker gewichten und dass sie so etwas nicht delegieren können oder sogar negieren. Das ist jetzt die offizielle Version. Und dann gibt es natürlich meistens bei solchen Sachen noch ein bisschen eine inoffizielle, die ich gleich auch hier reinbringen will. Es wird mir auch angetragen über meine Mitarbeiter, dass SAC natürlich die vereinsinterne Nutzung, so wie sie abgemacht worden ist, ein bisschen grosszügig interpretiert hat. Fremde Nutzer auch in der Halle dort können mit dabei sein. Und dass da vielleicht halt auch so etwas auch muss gewichtet werden. Ich kann Ihnen einfach sagen, der Regierungsrat hat sich bis anhin um die Sache nicht gekümmert gehabt. Ich würde Ihnen vielleicht empfehlen, dass Sie mit meiner Abteilung Sport sich in Verbindung setzen können. Und da schaut man eine Stunde im Gespräch, da vielleicht zu einer anderen Lösung kommt. Aber ich würde das deponieren. Es ist das Hauptprinzip, Sie melden sich.
Danke. Ich gebe das Wort der Landrätin Frieda Steffen zur Winteruniversiade 2021 im Urserental.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich habe die Frage eingereicht, bevor ich die Zeitung gelesen habe. Also am Montag am Abend. Ich habe aber mit dem Herrn Landemann abgemacht, dass ich das, die Frage gleich stelle. Am 22. März 2017 hat meine Landratskollegin Claudia Giesler früher Fragen zur Zukunft vom Armeesportstützpunkt in Andermaterial gestellt. Bei der dritten Frage wird Bezug genommen zum Kredit von 500.000 Franken. Dem hat ja der Landrat am 11. November 2015 zugestimmt. Jetzt zu den Fragen. Ich bitte den Regierungsrat um einen Zwischenbericht und um Auskunft zum aktuellen Stand der Winteruniversiade 2021 Luzern Zentralschweiz in Bezug auf die Durchführung der Biathlon-Wettkämpfe am Standort Realp, zu den baulichen Vorbereitungsarbeiten an den Biathlon-Anlagen am Standort Realp und zu den bisher tätigten finanziellen Verpflichtungen von dem Kredit in der Höhe von 500'000 Franken für die Winteruniversiade 2021 Luzern Zentralschweiz. Besten Dank für die Beantwortung.
Ich gebe das Wort noch dem Herrn Landamme, Beat Jörg.
Ja, geschätzter Herr Landespräsident, geschätzte Damen und Herren, die Frage spielt mir natürlich voll in die Hände. Es ist wirklich so, dass jetzt die Medienberichte, die ja gestern und vielleicht auch heute erschienen sind, die Rochaden von diesen Austragungsorten ein bisschen aufgegriffen haben, aufgrund von dieser Medienmitteilung, die auch der Verein am Montag, am Nachmittag, um 14:30 Uhr gewesen sind, rausgelassen hat. Es ist so, die 30. Winteruniversade, die wird am 21. bis am 31. Januar 2021 durchgeführt. Jetzt, Biathlon, wo vorhin in Realp vorgesehen ist, wird nach Lenzerheide gehen und in Realp wird der nordische Aspekt durchgeführt. Alle Langlauf-Wettkämpfe werden also in Realp auf einer homologierten 5,4 Kilometer langen Loipe können durchgeführt werden. Sie werden sicher jetzt auch von uns erwarten, ob wir mit der Lösung zufrieden sind und vielleicht was für die Beweggründe, als sich da vielleicht ergeben haben. Ich kann sicher erwähnen, Uri ist mit dem Entscheid einverstanden, kann er gut tragen und sieht auch, dass das eine Win-Win-Situation ist, die sich jetzt aufgrund von der optimalen Nutzung von dem, was wir in Realp zur Verfügung haben, und vom finanziellen Aspekt ganz sicher könnt so definieren. Ich komme vielleicht zum finanziellen Aspekt. Wir haben ein detailliertes Budget vom Verein jetzt natürlich ausgeschafft. Wir hatten eine Kostenschätzung gehabt, wo man die Bewerbungsunterlagen nicht gereicht hat. Man sieht jetzt, dass man mit dem detaillierten Budget rund 15% höher ist als bei den Bewerbungsunterlagen. Und wenn ich das jetzt in Zahlen ausdrücke, sind das 39 Millionen. Also hat man natürlich dann sofort gesagt, wo lässt sich etwas mehr Geld reinholen, wo kann man aber auch irgendwo Kosten reduzieren. Beim Geld reinholen war es klar gewesen, bei den Kantonen, jetzt Uri mit 500'000 Franken, da müssen wir gar nicht anklopfen, da war im Vorstand vom Verein klar gewesen, das Geld ist gesprochen, kein roter Rappen gibt es von Schweiz, von Uri und anderen Kantonen. Das ist definiert. Beim Bund haben wir gewiss gehabt, wir haben es die Möglichkeit, über unsere parlamentarischen Runden könnte man da vielleicht auch mit guter Lobbyarbeit etwas mehr rausholen. Wir haben sehr gute Dossiers erstellt. Von den 11 Millionen, die wir zuerst erwartet haben, haben wir jetzt im Erstrat, das ist der Nationalrat, vor wenigen Wochen ja eine Zusage bekommen, dass man 14 Millionen würde ebenfalls für die Winteruniversade zur Verfügung stellen. Gleich viel, wie das in Lausanne ist, bei den Jugendolympiaden. Der zweite Rat, der Ständerat, wird im März von diesem Jahr nachher ebenfalls über das Geschäft gehen. Das ist also der erste Aspekt, wo wir mehr Geld reinholen können oder wollen mehr reinholen. Und dann ist es noch ein anderer Aspekt. Die Sponsoren müssen wir auch vermehrt im Grunde genommen angehen. Auch da haben wir gesehen, dass wir mehr Geld von dieser Seite müssten können reinholen, damit das Gleichgewicht der Finanzen könnte hergestellt werden. Und dann die Reduktion der Kosten. Da ist es natürlich wirklich darum gegangen, dass jetzt sämtliche lokale OK auch die Infrastrukturen genau angeschaut haben, hochgerechnet haben. Und da hat man gemerkt, dass wirklich bestimmte Austragungsorte einfach Investitionen tätigen, die höher sind, viel höher sind, als das einseits erwartet gewesen wäre. Ich tue das vielleicht einfach zu sagen, die Analyse, die wir in Realp gemacht haben, die bewegt sich zwischen 2 bis 4 Millionen, die wir investieren würden, damit wir die 30 Scheiben hätten, ob jetzt fix oder temporär. Das ist natürlich eine grosse Spanne, die wir aber bei der ersten Hochrechnung, bei den Bewerbungsunterlagen nicht so hoch hatten. Und wenn man jetzt natürlich auch sieht, in Lenzerheide sind da Anlagen, wo man kann sagen, ein lokales OK, das sich zur Verfügung stellt, es sind keine Investitionen zu tätigen, sondern es ist ein Pauschalbeitrag zu liefern, der natürlich viel kleiner ist als die Ausbauvarianten in Realp, wo einfach auch der Verein klar lässt, zu dieser Lösung kommen. Und dann der Auslöser, und das will ich da auch sagen, der Auslöser von dieser ganzen Rochade ist Einsiedler. Einsiedler hat die gleichen Prüfungen gemacht und hat festgestellt, dass sie mit ihrer Wintersicherheit natürlich einiges Geld investieren müssen. Das sind sehr viele Gelder, die hätten müssen fliessen. Und sie haben grosse Probleme bekommen mit Umweltschutzorganisationen, weil sie natürlich ebenfalls da hätten wollen, die ganze Loipe schneesicher machen, Beschneiungsanlage machen. Also ist es so gewesen, das Dominostein ist geschoben worden, wir haben mitgezogen und gehen davon aus, wir haben jetzt eine gute, richtige Lösung können treffen. Ich tue Ihnen noch weitere Sachen vielleicht sagen, dass ich ein bisschen die Frage 2, bauliche Vorbereitungsarbeiten Standort Real, Sie haben gesehen, bis dahin ist dahinten noch nichts gemacht worden, außer viel geplant. Es ist viel geplant worden, damit wir auch die Zahlen von diesen rund 2 bis 4 Millionen haben können dokumentieren. Es sind aber auch sehr viele Verhandlungen geführt worden mit ProNatura, ein kooperativer Prozess, der da ist, den wir nicht beenden wollen, weil wir sagen ganz klar, vielleicht ist in 5 oder vielleicht sogar in 3 Jahren Realp trotzdem bereit und wird ja irgendwo einen Ausbau von dieser ganzen Biathlonanlage vor sich nehmen. Wir dann sämtliche Verhandlungen weiterführen, damit wir einfach auf dem Papier alles bereinigt haben, damit wir die Biathlonanlage ebenfalls weiter ausbauen. Es geht dort um Kompensationsmöglichkeiten, wo man Ideen miteinander austauscht haben, wo jetzt auch die Ämter vom Kanton sehr, sehr stark involviert sind. Dann kann ich Ihnen sagen, es ist natürlich auch so, dass die Trägerschaft, die ja ebenfalls ins Leben gerufen worden ist, damit man die Nachfolge vom Armeesportstützpunkt kann ab 2022 garantieren, hat ebenfalls in wenigen Wochen die erste grosse Sitzung. Das deutet ja ganz klar darauf hin, dass wir gewillt sind, da hinten oder im ganzen Urseretal eine gute Lösung zu finden, wie einfach im sportlichen Bereich natürlich könnte auch das Urseretal eine weitere Entwicklung vornehmen. Ziel muss sein, dass wir im 2020 könnten die Trägerschaft natürlich dann gründen und ab dem 2021 parat sind, auch schon für die Winteruniversade, wo wir parallel dazu gerne auch unterstützen. Also Sie sehen, Biathlonanlage, unabhängig von der Universade, soll weiterverfolgt werden, wie das in Zukunft aussieht. Und jetzt vielleicht noch die dritte Frage, die Sie gestellt haben, getätigt die finanziellen Verpflichtungen. Da kann ich einfach sagen, der Kredit von diesen 500'000 Franken haben wir im 2016 noch nicht mehr strapazieren, haben wir nicht mehr ins Budget, nicht mehr in den Verein einzahlen. Wir haben im 2017 120'000 Franken eingezahlt und im 18 sind 60'000 Franken. Wir zahlen also in Tranchen bis 2021. Für Uri spezifisch kann ich noch sagen, es ist vom Verein die ganze Überprüfung, die wir bezüglich Biathlonanlage mit einem Planer im Detail gemacht haben, rund 6'000 Franken vom Verein übernommen worden. Und es ist auch so, dass lokale OK, die zur Zeit ja ebenfalls geschafft hat im Rückwärtigen, die sind auch mit persönlichen Arbeitsleistungen geringfügig entschädigt worden. Da ist 5'000 Franken den lokalen OK vom Verein ebenfalls zur Verfügung gestellt worden. Einfach, dass Sie sehen, wie das Geld bis dahin geflossen ist. Was wir jetzt machen, wir sind jetzt parat, dass wir so schnell wie möglich ein lokales OK für den nordischen Aspekt jetzt auf die Beine stellen, weil das lokale OK, der Präsident, der jetzt vorhin für den Biathlon zur Verfügung gestanden ist, der hat sich zurückgezogen aus erklärlichen Gründen, weil er hat sich auf eine andere Disziplin konzentriert. Wir werden jetzt da aber wirklich seriös weiterarbeiten können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das in einer guten Art passieren kann.
Danke. Letzte Frage kommt von Ludwig Loretz. Ist eine Anfrage zur ARV unterstellten Personentransport. Landrat Ludwig Loretz hat das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Mit der Zunahme von der touristischen Attraktivität vom Kanton Uri und vor allem vom Tourismusressort in Andermatt findet zunehmend kommerzielle Personentransport von Firmen statt, wo ihr Firmendomizil oder eine Zweigniederlassung außerhalb des Kantons Uri haben. Die Personentransport unterliegt den Vorschriften über den berufsmässigen Personentransport ARV 2. Ich bitte den zuständigen Regierungsrat, den Herrn Dimitri Moretti, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, um die Beantwortung von folgenden Fragen. Hat die zuständige Behörde Kenntnis oder Meldung von Firmen über ihre ausserkantonalen Fahrzeuge, die regelmässig im Kanton Uri verkehren? Fallen diese ausserkantonalen Fahrzeuge ebenfalls in die routinemäßige Kontrolltätigkeit der zuständigen Behörde? Danke dem Regierungsrat für die Beantwortung der Fragen.
Das Wort geht der Regierungsrat Dimitri Moretti.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, zur Frage 1. Nein, weder die Kantonspolizei noch das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr ist bekannt, welche ausserkantonalen Unternehmen im Kanton Uri regelmässig kommerzielle Personentransport ausführen. Das ist so, weil keinerlei gesetzliche Grundlagen existieren, welche ausserkantonale Unternehmen dazu verpflichten würden, die Behörden im Kanton Uri bezüglich von diesen Transport zu informieren. Ausserkantonale Unternehmen dürfen die skizzierten Personentransport durchführen. Sie unterliegen dabei jedoch analog der einheimischen Transportgewerbe der bundesrechtlichen Vorschriften vom ARV 2. Zur Antwort 2, Antwort zur Frage 2. Es ist Sache der Kantone, regelmässig den Betrieb zu kontrollieren, wo der ARV unterliegt. Man spricht dabei von Betriebskontrolle. Für die Kontrolle in der jeweiligen Domizil ist für die Kontrolle ist der jeweilige Kanton, wo das Domizil von dieser Firma ist, zuständig. Beispiel: ein ARV-pflichtiges Zürcher Unternehmen, wo im Raum Andermatt kommerzielle Personentransport durchführt, wird regelmässig durch die Kantonspolizei Zürich bezüglich der Einhaltung der ARV-Vorschriften geprüft. Bei der Kantonspolizei Uri ist übrigens ein Mitarbeiter vorwiegend mit solchen Betriebskontrollen beschäftigt. Selbstverständlich prüft die Kantonspolizei Uri, aber im Rahmen von regelmässigen Verkehrskontrollen, die Einhaltung der ARV-Vorschriften. Dabei werden durch die Kapo Fahrzeuge aus allen Kantonen prüft und bei Bedarf auch bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.
Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Wir kommen zum Schluss. Ich erinnere Sie noch an die Einladung zum Skirennen am 2. März mit den Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat Zürich. Anmeldung bis spätestens am 9. Februar an Nadia Schuauer. Es geht um nicht weniger als die Rückeroberung vom Tagessieg. Also Cracks bitte melden. Dort zum Mittagessen. Die CVP geht in Reiser, die SVP und die FDP nach Lust und Laune und SP Grüne Vomatz. Damit schließe ich die Session und wünsche Ihnen guten Appetit, einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens am 21. März um 8 Uhr wieder im Rathaus. Danke.